Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Echten Lesekünstler anzukündigen. Sala Naura liest heute aus seinem neuen Kinderbuch der Ratzpatz X-Weg 23. Und was das für eine tolle Maschine ist, das erfahren Sie jetzt. Ich wünsche ganz viel Spaß.
Können mich alle gut hören? Oh, ich glaube ja. Der Ratzfatz X-Weg 23. Also, Laura und Gerti, ich lese euch jetzt noch mal vor, was hier in Lauras Heft steht, sagte Rektor Glauber am Montag in der großen Pause. Und dann sagt mir bitte, ob das auch ganz genauso stimmt. Die beiden Mädchen warfen einen genervten Blick an die Decke. Also, der Ratzfatz X-Weg 23. Ich konnte am Wochenende leider meine Hausaufgaben nicht machen wegen dem Ratzfatz X-Weg 23. Das ist ein Staubsauger. Meine Freundin Gerti aus der 3A und ich mussten ihn umtauschen und haben eine Weltreise gemacht, weil die Firma so weit weg ist. Ungefähr bei Australien. Wir kamen erst Sonntag ziemlich spät nach Hause, da war ich ganz schön müde. Ich mache die Hausaufgaben morgen. Rektor Glauber schlug das Heft zu. Erste Frage, seid ihr sicher, dass ihr eine Weltreise gemacht habt? Naja, sagte Laura und dachte kurz nach. Vielleicht keine Weltreise? Aha, sagte Rektor Glauber. Jetzt kommen wir der Sache näher. Also keine Reise um die ganze Welt, meine ich. Wir waren nur kurz in Marokko. In Marokko? Übers Wochenende? Also ich muss schon sagen, eure Eltern sind sehr unternehmungslustig. Die waren gar nicht mit. Wie bitte? Wir sind allein dahin gefahren, sagte Gerti. Sehr, sehr interessant. Wo liegt denn Marokko überhaupt? Na, Manu, Herr Glauber, sagte Gerti. Sie unterrichten doch Erdkunde. So ungefähr bei Australien, sagte Laura. Hab ich doch geschrieben. Gleich hinter Indien, sagte Gerti. Ihr seid also nach Marokko gefahren, ohne zu wissen, wo das genau ist. Wir brauchten gar nicht zu wissen, wo das ist, sagte Gerti. Weil wir nämlich abgeholt wurden, erklärte Laura. Ach, sieh mal einer an, wie praktisch. Na, dann erzählt mal, ich bin sehr, sehr gespannt, ich bin ganz Ohr, sagte Rektor Glauber. Also begann Laura zu erzählen, denn die Geschichte vom Ratzfatz X-Weg 23 beginnt mit der Familie Pittel und in der ersten großen Pause erfuhr Rektor Glauber Folgendes. Die Pittels wohnten in einem kleinen Reihenhaus am Fuße eines Hügels. Die Straße, die zu ihnen hinunterführte, fiel so steil ab, dass die Autos im Winter bei Glatteis den Hang hinabrutschten und in Familie Pittels Hecke landeten. Frau Pittel war eine gestresste Mutter. »Ich schaff das alles nicht mehr. Bücherei und Kinder und Haushalt und dann auch noch der Garten.« »Aber du wolltest doch immer einen Garten«, sagte Herr Pittel. »Ja, aber sieh dir das doch an. Nur Blätter, Blätter, Blätter.« Am nächsten Tag geschah etwas Seltsames. Als Frau Pittel mit Laura und Robert nach Hause fuhr, bemerkte sie am Straßenrand ein riesengroßes neues Werbeschild. Auf der Tafel war ein chromblitzender Staubsauger abgebildet und darunter stand: Wer saugt von Tokio bis Danzig? Der Ratzfatz X-Weg 23. Für Glanz im Haus sorgt Firma gründlich. Wir liefern täglich, sogar stündlich. 3 Minuten später waren sie zu Hause und Frau Pittel zog einen großen Werbezettel aus dem Briefkasten und las: Leiden Sie an Staub und Dreck? Der Ratzfatz saugt ihn ratzfatz weg. Wir liefern schnell und jederzeit. Gönnen Sie sich Gründlichkeit. In der Zwischenzeit hatte Robert, Lauras kleiner Bruder, den Fernseher eingeschaltet, was er eigentlich nicht durfte, jedenfalls nicht sofort, wenn er von der Schule nach Hause kam. Frau Pittel lief ins Wohnzimmer und wollte gerade mit ihm schimpfen. Da erschienen auf dem Bildschirm 3 Damen mit Staubsaugern, die im Chor sangen: Was hilft im Falle eines Falles? Der Ratzfatz X saugt einfach alles. Seit ich immer gründlich bin, hat mein Leben einen Sinn. Die drei Damen saugten im Takt der Musik vor sich hin und wirkten vollkommen glücklich. Kein Wunder, denn sie saugten einfach alles weg, was ihnen auf die Nerven ging. Die erste einen Stapel schmutziges Geschirr, die zweite einen Wäscheberg und die dritte einen kläffenden Hund. Frau Pittel starrte wie gebannt auf den Fernseher und dann rannte sie in die Küche, schnappte sich den Werbezettel vom Tisch, rannte zurück in das Wohnzimmer, griff zum Telefon und bestellte einen Ratzfatz X-Weg 23 und zwar für sofort. Ungefähr eine Woche, nachdem der Ratzfatz geliefert worden war, begann Frau Pittel sich seltsam zu verändern. Wenn sie Laura und Robert von der Schule abgeholt hatte und die beiden aus dem Wagen sprangen, sagte Frau Pittel nicht wie früher: Lauft schon mal rein, ihr Schätze, ich fahr schnell in die Garage, sondern kommandierte: Schuhe aus und Hände auf. Dann zogen Robert und Laura schon vor der Haustür ihre Schuhe aus und gleich danach mussten sie ihre Hände aufhalten und Frau Pittel kam mit ihrer Sprühflasche aus der Garage und besprühte Lauras und Roberts Handflächen. Dort wuchsen in Sekundenschnelle, wie durch Zauberei, vier kleine weiße Schaumberge, die wie Wattebäusche aussahen und alle Bakterien und Viren töteten, die auf Kinderhänden so rumkrabbeln. Dann liefen die beiden auf Socken ins Bad und wuschen den Watteschaum wieder ab. Als Robert 7 wurde und zum ersten Mal die anderen Kinder aus seiner Klasse zum Geburtstag einlud, musste die 1b in einer langen Schlange vor der Haustür anstehen, weil Frau Pittel mit dem Ratzfatz-Staubwedelpropeller jedes einzelne Kind von oben bis unten entstaubte. Dann wurden die Schuhe ausgeklopft und die Hände desinfiziert und zum Schluss guckte Frau Pittel sicherheitshalber noch mit einer Lupe nach, ob auf den Kinderköpfen wirklich keine Laus mehr lebte. Das Ganze dauerte so lange, dass die ersten Gäste schon wieder nach Hause gingen, als die letzten endlich rein durften. Und Robert heulte nach der Feier und brüllte: Du bist doof! Jetzt kommt mich doch nie wieder einer besuchen! Lieber doof als Dreck im Haus, sagte Frau Pittel. Schatz, was ist denn los mit dir? Fragte Herr Pittel. Wieso los? Geht's dir nicht gut? Frau Pittel sah furchtbar aus. Ihre Haut wirkte blass und grau. Unter den Augen hatte sie dunkle Ränder und sie zitterte am ganzen Körper. Es geht mir gut, sagte sie. Mal abgesehen davon, dass es mich überall juckt und kribbelt, ich dauernd Durst habe, zum Umfallen müde bin, nachts nicht schlafen kann, tagsüber nichts essen kann und mir der rechte Arm vom Staubsaugen wehtut. Aber sonst geht's mir gut. Es läutete zum Unterricht. Verdammt! Sagte Rektor Glauber und schlug vor lauter Ärger mit der flachen Hand auf den Tisch. Wieso musste ausgerechnet in dieser Sekunde der Gong läuten? Manno, Herr Glauber, sagte Gerti. Erzähl weiter, rief Herr Glauber. Nur noch zwei Sätze, bitte. Nö, sagte Laura. Die Pause ist vorbei. Da habe ich mir ja eine tolle Strafe ausgedacht, dachte Rektor Glauber missmutig, als er nach Unterrichtsschluss in seinem kleinen roten Auto nach Hause fuhr. Eine Strafe für mich selbst! Herr Glauber war nämlich ein sehr ungeduldiger Mensch und konnte es nicht ertragen, von einer Sache nicht sofort und auf der Stelle alles zu bekommen. Schon als kleiner Junge hatte er jedes Jahr am 1. Dezember alle Türchen seines Adventskalenders geöffnet und alle Schokoladenstückchen auf einmal verputzt. Und Fernsehserien kaufte Rektor Glauber sich grundsätzlich auf DVD, um alle Folgen hintereinander weg gucken zu können. Ich müsste mehr Zeit haben, dachte Rektor Glauber und rechnete nach, wie lange die Mädchen wohl brauchen würden, um einen anständigen Schluss zu erzählen. Noch 4 Minuten große Pause dazu, Herr Pelke, sagte Herr Glaube am nächsten Morgen zu seinem netten Schulhausmeister. Wat? Herr Pelke schnaufte. Das sind denn ja 4 Minuten mehr wie vorher. Ja, Herr Pelke, ich komme zu dem gleichen Ergebnis, sagte Herr Glauber gereizt. aber das hat schon seine Richtigkeit. Na, wie Sie meinen, Herr Rektor, sagte Hausmeister Pelke und ging los, um den Gong umzustellen. Rektor Glauber betrat eilig sein Büro und dann legte er eine weiche Kuscheldecke über das Sofa und verteilte ein paar kleine Kissen, die man in den Rückenkopf stopfen konnte, um schön bequem zu sitzen. Die Akten, die auf dem Schreibtisch lagen, kamen in den Schrank und wenig später standen dort zwei Gläser, ein Krug mit Fruchtsaft, eine Schüssel mit Obst, ein Teller mit selbstgemachten Gurkenhäppchen und ein Schälchen mit Orangenkeksen. »Oh, das finde ich aber viel schöner so«, sagte Laura, als sie die weiche Kuscheldecke auf dem Sofa entdeckte. »Oh, Orangenkekse mit Schokoüberzug, das mag ich am allerliebsten«, sagte Gerti. »Oh, lecker Saft. Oh, lecker Weißbrot mit Gurke. Aber können Sie mal die Ränder abschneiden, Herr Glauber? Ränder mag ich aber gar nicht gern.« Rektor Glauber seufzte und schnitt die Kruste ab. Und dann seufzte er gleich nochmal, weil Laura und Gerti mit den Häppchen und Keksen eine ganze Weile so beschäftigt waren, dass sie gar nichts sagen konnten. Mit vollem Mund geht das ja nicht, daran hatte Rektor Glauber gar nicht gedacht. Nervös blickte er auf seine Uhr, um nachzuprüfen, wie viel kostbare Pausenzeit ihm durch die Leckereien verloren ging. Es waren genau 4 Minuten. Ja, Laura und Gerti stellen fest, dass diese Firma gründlich, dass mit der irgendwas nicht stimmt und dass alle Kunden der Firma gründlich krank werden. Auch die Mutter so krank, dass sie ins Krankenhaus muss. Und dann haben sie eine Idee, sie wollen rauskriegen, wo die Firma ist, was sie macht und was man gegen diese Krankheit tun kann. Und der kleine Bruder von Laura hat eine Idee. Er sagt, als ein Ratzfatz-Gerät umgetauscht werden soll, nehmen sie den Ratzfatz aus dem Karton, den kaputten, und gehen in den Karton, verstecken sich dort und die Firma kommt und holt den Karton ab mit den Kindern und fährt mit den Kindern zu der Firma. Aber die Firma ist eben wirklich sehr weit weg. Die drei schauten durch das Guckloch im Karton und sahen eine weite, betonierte Fläche und ganz in der Nähe ein Gebäude mit einem Turm, auf dem sich eine Radarantenne drehte. »Wow! Ein Flughafen«, stellte Robert fest. »Ist es eigentlich weit bis nach Marokko?« »Ich glaube schon«, flüsterte Laura. »Könnte sein, dass wir zum Abendessen nicht zurück sind«, fügte Gerti hinzu. Zwei Gepäckverlader vom Flughafen trugen das schwere Paket mit den Kindern darin, keuchend die wenigen Stufen hinauf in das Flugzeug und verstauten es im hinteren Teil, wo schon ein paar andere Kisten und Kartons standen. »Also dann, Morten«, sagten sie zu dem Piloten, »guten Flug, Hals- und Beinbruch.« Wenig später heulten die Propeller auf und die Maschine erhob sich schlingernd in die Lüfte. »Mir wird schon wieder schlecht«, stöhnte Gerti. »Und ich muss jetzt wirklich mal aufs Klo«, sagte Robert und klappte den Deckel auf. »Was? Spinnst du? Komm sofort wieder rein«, sagte Laura. »Aber ich muss.« Zum Glück stand der Ratzfatzkarton hinter einer höheren Kiste. Robert hob vorsichtig den Kopf und sah den Hinterkopf des Piloten. Und im nächsten Moment hörte er auch seine Stimme, weil der Pilot namens Morten nämlich gerade ein kleines Lied anstimmte. Für Lauras und Roberts Ohren klang es grauenvoll, aber Gerti meinte, die beiden hätten keine Ahnung, der Gesang sei einfach fantastisch. »Gänsehaut pur«, sagte sie. Offenbar sang Morten richtig gerne, besonders wenn er glaubte, ganz allein in einem Flugzeug zu sitzen, hoch oben über den Wolken, wo ihn niemand hören konnte. »Wer landet an den besten Orten? Unser Morten, unser Morten.« Weil der Motor und die Propeller der Maschine so laut waren, wurden alle anderen Geräusche gedämpft. Daher konnte Robert unbemerkt aus dem Karton klettern und auf allen Vieren nach hinten krabbeln. Er blieb eine ganze Weile weg, so lange, dass Laura und Gerti schon anfingen, sich Sorgen zu machen. Und als er endlich zurückkam, sang Morten schon seine 30. Strophe. »Wer mag Kuchen, keine Torten, unser Morten, unser Morten.«
»Hinter dem Vorhang da hinten ist ein Klo«, sagte Robert, »und es gibt einen Vorratsschrank mit Chips drin.«
Er zog 3 Chipstüten aus seiner Latzhosentasche und verteilte sie.
»Und eine Flasche Sprudel habe ich auch gefunden.« Laura und Gerti waren begeistert und rissen hungrig ihre Chipstüten auf. Und während die drei in ihrem Karton ein kleines Picknick machten, ließen sie den Deckel einfach offen.
»Wer dichtet mit den schönsten Worten?«
»Unser Morten, unser Morten«, rief Gerti.
»Gerti, sei still«, zischte Laura erschrocken.
»Ach, Entschuldigung, aber Morten ist sowas von toll.«
Der Pilot schien was gehört zu haben. »Hallo? Ist da jemand?« Laura hielt Gerti vorsichtshalber den Mund zu, damit sie nicht »Ja, lieber Morten, ich« rufen konnte. Und Robert griff schnell nach der Schnur und zog den Deckel über ihnen zu. Eine Weile rechneten sie damit, jeden Moment entdeckt zu werden, doch es passierte nichts. Vielleicht dachte Morten ja, dass er ein etwas verspätetes Echo seiner eigenen Stimme gehört hätte, ein seltsam piepsiges. Der Flug war fantastisch. Zufällig stand der Ratzfatz-Karton mit der Kucklochseite vor den Fenstern und Robert schnitt mit seinem Minitaschenmesser noch zwei weitere Löcher in den Karton, damit sie alle gleichzeitig rausgucken konnten. Sie flogen über Felder und Wälder, über Gebirge mit verschneiten Gipfeln und wattige Wolkenlandschaften, dann über das Meer, das blau und silbern glitzernd dalag wie ein großer See. Dann tauchte irgendwann eine fremdartige Landschaft aus Geröll und hohen Sandbergen auf, als schwebten sie in einer Weltraumkapsel an einem unbekannten Planeten vorbei. Lange war nichts anderes zu sehen als brauner Sand. Doch als das Flugzeug langsam tiefer sank, entdeckte Robert etwas Interessantes.
»Kamele und Palmen«, flüsterte Gerti.
»Und eine Burg«, sagte Laura.
Was sie sahen, schien so etwas wie eine große Festung zu sein. Hellbraune Mauern aus Sand oder Lehm, als hätten ein paar Riesenkinder am Strand zusammen eine Sandburg gebaut. Mit glatten, sorgfältig festgeklopften Wänden und vielen Gebäuden in einem Innenhof. An den vier Ecken der Mauern saßen sandfarbene runde Türme mit Kuppeldächern wie riesengroße junge Champignons. Ja, in dieser Festung, wo sie dann landen, ist die Firma Gründlich. Das ist ihr Hauptquartier. Und eine ganze Weile werden Laura, Robert und Gerti nicht entdeckt, aber irgendwann werden sie entdeckt von der Chefin der Firma, die heißt Frau Easy, und sie werden gefangen genommen. Frau Easy zückte ihr goldenes Handy, führte ein sehr kurzes Telefonat und Sekunden später stürmten zwei finster dreinblickende bewaffnete Muskelmänner in schwarzen Kampfanzügen herein. Kurz darauf lagen Morten, Laura, Gerti und Robert, bäuchlings und an Händen und Füßen gefesselt, auf dem Boden.
»Raus mit der Sprache«, sagte Larissa. »Für wen spioniert ihr? Für Reinemann und Söhne?«
»Nein, Frau Easy«, ächzte Morten.
»Für Porentief?
Nein, wirklich nicht.«
»Picobello?
Nein.«
»Meisterglanz und Glimmer?«
»Für Mama, wir spionieren für Mama«, sagte Robert.
»Au!«
Laura hatte ihn gegen die Wade getreten.
»Mama?«, sagte Frau Easy.
»Seltsam, nie gehört.« Larissa Easy wandte sich an die beiden Wachtposten.
»Abführen!«
Ihre Stimme klang schneidend wie ein Metzgermesser.
»Morgen früh bei Sonnenaufgang schicken wir sie in die Wüste.«
Erst als der Gong ertönte, merkte Rektor Glauber, dass er vor lauter Aufregung die ganze Zeit an seinen Fingernägeln geknabbert hatte. Seine linke Hand war ratzekahl abgenagt.
»Oh Gott«, stöhnte er, »das halte ich nicht aus. Haben sie euch für immer in die Wüste geschickt? Seid ihr qualvoll verdurstet? Wie furchtbar!«
Rektor Glauber schlug entsetzt eine Hand vor den Mund.
»Nicht auszudenken, wenn ihr nie wieder zurückkommt.«
Laura lachte. »Natürlich nicht, Herr Glauber, keine Angst. Wir sitzen hier auf dem Sofa. Also sind wir ja zurückgekommen.«
»Ach, stimmt ja.«
Rektor Glauber atmete erleichtert auf. »Das habe ich nicht bedacht. Ihr seid ja wieder da. Ach, Gott sei Dank.«
»Unsere Gefangenschaft war sehr, sehr schlimm«, erzählte Gerti am nächsten Morgen in der großen Pause.
»Wir saßen im kleinsten Raum der ganzen Burg«, erzählte Laura.
»Nämlich im Klo«, rief Robert.
Es entstand eine längere Pause, über die Rektor Glauber sich ein bisschen wunderte. Er sah, wie Laura und Gerti Blicke tauschten und dann gleichzeitig mit den Schultern zuckten.
Wahrscheinlich können Sie sich nicht entscheiden, wer anfangen soll zu erzählen, dachte Rektor Glauber.
Ja, also bei der Sache mit dem Klo kennt Robert sich am besten aus, sagte Gerti.
Ja, das stimmt. Am besten erzählt er heute mal ganz allein, schlug Laura vor.
Oh ja, rief Robert und begann. Im nächsten Moment schmiss sich einer der beiden Wachposten Robert über die linke Schulter und dann Gerti über die rechte und schon ging's zur Tür raus. Der zweite Muckimann folgte mit Laura, die vergebens zappelte und strampelte. Wenig später landeten die Kinder im wahrscheinlich kleinsten Raum der ganzen Festung, nämlich einer Toilette, in die sie zu dritt gerade mal so reinpassten. Es gab nichts weiter als ein Klo, ein Waschbecken und hoch oben ein kleines Fenster, durch das schummriges Licht hereinfiel. Krachend fiel die Tür hinter ihnen zu. Dann hörten sie das Knirschen eines Schlüssels im Schloss. Gerti verlor die Nerven und begann zu schluchzen, was aber kaum zu hören war, weil die Wächter ihnen widerlich klebriges Paketklebeband über die Münder geklebt hatten.
»Mhm«, machte Robert und versetzte Laura einen kleinen Tritt, was bedeuten sollte, dass in seiner Latzhosentasche das Taschenmesser lag. Aber Laura brauchte wie alle großen Schwestern leider etwas länger und trat ihn dreimal zurück, bis bei ihr endlich mal der Groschen fiel. Sie ruckelten und robbten hin und her und schließlich gelang es Laura, das Taschenmesser mit ihren gefesselten Händen aus Roberts Latzhosentasche zu angeln und seine Fesseln durchzuschneiden.
»Oh Gott, puh«, schnaufte Gerti. »Morgen schicken sie uns in die Wüste und dann werden wir von der Sonne gebraten, bis wir gar sind. Das wird ganz, ganz schrecklich.«
»Quatsch«, sagte Robert. »Wird's gar nicht, weil wir vorher natürlich abhauen.«
»Ach ja, und wie, du Schlaumeier?«, fragte Laura.
»Mit Kung Fu. Das kam neulich in dem Film vor. Passt mal auf.«
Robert trat dreimal gegen die Klinke und dann tat ihm der Fuß weh. Abgesehen davon war alles so wie vorher.
»Die Tür ist immer noch zu«, sagte Laura.
»Wir brauchen einen neuen Plan«, sagte Gerti.
Laura überlegte.
»Also Robert ist ja der Kleinste von uns.« »Ich bin überhaupt nicht klein.«
»Doch, Robilein, und das ist gut, denn dadurch bist du der Einzige, der vielleicht oben durch das Fenster passen könnte. Das könnte klappen.«
Robert sollte erst in Lauras verschränkte Hände treten und dann würde Laura ihn nach oben stemmen und dann sollte er auf ihren Kopf treten.
»Echt? Auf deinen Kopf?«
»Ja.«
»Auch wenn ich Kacke am Schuh hab?«
»Auf keinen Fall, zeig deine Schuhe.«
Robert tat es.
»Das sieht okay aus, also los jetzt.«
Robert war in 0, nichts oben und lugte durch das offene Fenster hinaus.
»Super, da passe ich locker durch, also dann tschüss.«
»Warte!«
»Wenn du draußen bist, musst du um das ganze Gebäude rumlaufen und dann durch den Haupteingang wieder rein. Weißt du noch, wie der Eingang aussieht?«
»Na, genau wie die anderen Eingänge.«
»Ja, aber bei dem richtigen hängt ein Schild mit einem großen A. Das A kannst du doch schon, oder?«
»Na klar kann ich das A. Ich bin doch kein Baby mehr. A wie in Robert.«
»Tschüss.«
Und weg war er.
»Oh Gott«, stöhnte Gerti. »Meinst du, er kommt wieder?«
»Wenn nicht, dann kann er was erleben«, sagte Laura.
Robert ließ sich auf ein kleines Vordach plumpsen und sprang von dort aus katzenflink hinunter in die Straße. Er blickte sich um. Kein Mensch war weit und breit zu sehen.
Haha, das kam ihm gerade recht. Robert fühlte sich wie ein richtiger Spion. Zwar ein etwas kleinerer, dafür aber einer, der problemlos durch ein Klofenster passte. An ihm allein hing die Rettung seiner beiden Mitarbeiterinnen. Er würde sie heldenhaft aus dem Kerker dieser Burg befreien. Vollkommen unauffällig schlich er bis ans Ende des Gebäudes und lugte um die Ecke. Und als auch dort die Luft rein war, lief er zum Eingang, neben dem das große A hing, und ging unbemerkt hinein. Früher mal, als Laura klein und Robert noch viel kleiner gewesen waren, hatte Laura nach einem Streit den Entschluss gefasst, ihren nervigen kleinen Bruder im Wald auszusetzen. Aber das Projekt scheiterte, weil Robert spielend leicht nach Hause fand. Netterweise holte er, als er ankam, Papa Pittel, um mit ihm zusammen nach Laura zu suchen, die sich auf dem Nachhauseweg hoffnungslos verirrt hatte.
Sie fanden sie weinend in dem alten Blockhaus auf der Grillwiese. Seitdem war klar, Lauras kleiner Bruder konnte sich alles merken, was er irgendwann schon mal gesehen hatte. Memory-Karten, kleine Modellautos in einem ganz bestimmten Regal, in einem ganz bestimmten Spielzeugladen und ganz besonders Wege. Es war also gar nicht verwunderlich, dass Robert der Spion den Weg zum Klo problemlos wiederfand. Huhu, Laura und Gerti, sagte Robert 5 Minuten, nachdem er aus dem Fenster geklettert war, auf der anderen Seite der Klotür. Was? Rief Laura. So schnell? Wie hast du das gemacht? Wie damals im Wald, weißt du noch? Nein, sagte Laura. Los, mach die Tür auf. Wie denn? Blöde Frage, dreh den Schlüssel um. Aber da ist keiner. Hinter der Klotür wurde es für eine Weile still. Dann hörte Robert, als er das Ohr an die Tür legte, leises Gemurmel. Und er verstand die Worte Katastrophe und Wüste und Verdursten. Und dann den Satz, wir brauchen einen neuen Plan. Neugierig warf er einen Blick durch das Schlüsselloch und genau in dem Moment fiel ihm etwas ein. Hey, ich probiere mal kurz was aus. Laura und Gerti hörten ein leises Knirschen im Schloss und dann ein lautes Klack und plötzlich sprang die Tür auf. Oh, Robert, riefen die Mädchen, du hast uns gerettet. Danke, danke. Du bist echt ein Held. Wie hast du das denn nur geschafft? Mit der Miniklinge von meinem Taschenmesser, sagte Robert. Gut, ne? Das hättest du ja auch von innen probieren können, anstatt so blöd gegen die Tür zu treten, sagte Laura. Ja, aber zum Fenster rausklettern war viel spannender. Ein großartiger, ein wunderbarer Schluss, freute sich Rektor Glauber, als genau in diesem Moment der Gong ertönte. Toll, Robert, da hattest du ja wirklich die rettende Idee. Ja, aber so wie er es erzählt hat, war es überhaupt nicht, blaffte Laura. Vor allen Dingen haben wir bestimmt nicht geweint und du mein Held gesagt, motzte Gerti. Habt ihr wohl geweint und Hilfe, Hilfe, habt ihr gerufen. Jedenfalls bin ich sehr erleichtert, dass ihr wieder in Freiheit seid, sagte Rektor Glauber. Da kann ich heute Nacht bestimmt gut schlafen. Raus mit euch, bis morgen. Danke.
Ein wunderbarer Schluss. Wer jetzt.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.